Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Nicht mal ein halbes Jahr ist es her, da hat das Fass Öl noch 145 Dollar gekostet. Jetzt sind es weniger als 50 pro Fass. Das tut den Ölproduzentenländern weh, bei denen während kurzer Zeit Riesenmengen von Geld in die Kassen gespült wurden. Und der Preissturz trifft auch Ölgesellschaften, denen nach Riesengewinnen wieder die Mittel für die dringende Erdölsuche und Verarbeitung fehlen. Die tiefen Preise sind aber auch ein Dämpfer für all jene, die sich von hohen Erdölpreisen einen Schub für Alternativenergien erhofft haben. Billiges Erdöl und jetzt, das diskutieren Rolf Hartl von der Erdölvereinigung Schweiz und Geri Müller, grüner Nationalrat und Präsident der Energiestiftung Schweiz. Die Fragen stellt Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Ich begrüsse meine beiden Gäste hier im Bundesmedienhaus in Bern. Wir haben es gehört, der Ölpreis ist von fast 150 Dollar am letzten Sommer auf unter 50 zusammengefallen. Da hat man geklagt, es sei furchtbar, Rolf Hartl, jetzt ist alles super, wenn es so billig ist.
Ja, also in der Tat ist der tiefe Ölpreis und vor allem für die schweizerischen Konsumenten die tieferen Benzin- und vor allem auch die tieferen Heizölpreise ist ein willkommenes kleines Konjunkturförderungsprogramm. Also kurzfristig dient das sicher zur Stabilisierung in einer globalen, aber auch in einer schweizerischen Wirtschaft, wo sich ja die Aussichten massiv verdüstert haben.
Also es ist gut, Sie haben gesagt, Benzin- und Heizölpreise sind abgegangen. Mich dunkt es, nicht auf ein Drittel zusammengeht. Das ist bei weitem nicht so, oder?
Also der Absturz beim Heizöl ist relativ massiv. Bei den Treibstoff, Benzin und Diesel, ist er weniger massiv. Aber dort ist es einfach so, dass die höhere fiskalische Belastung, also Sie zahlen auf einen Liter Benzin und Diesel etwa 75 Rappen, führt eben dazu, dass der relative Preisabschlag dämpfen. Aber wenn man Produktepreise allein ohne Steuern vergleichen, dann ist es bei allen mehr oder weniger gleich rasant oben runtergegangen.
Und so weit wie sie müssen, oder hätte man eigentlich noch mehr haben können von den Gesellschaften her? Oder zahlen wir immer noch zu viel?
Also der Wettbewerb in der Schweiz ist sehr intensiv. Es gibt 3500 Tankstellen, es gibt immer mehr freie Tankstellen, es gibt sehr viele Gesellschaften, es gibt auch sehr viele Heizölhändler, die sich in dem Markt, der insgesamt ein stagnierender Markt ist, beteiligen. Und von dort her gesehen richtet der Wettbewerb es schon und führt dazu, dass die Konsumenten immer den möglichst günstigen Preis überkommen.
Wenn die Energie billig oder vielleicht nicht zu billig ist, dann tut man verschwenden, Geri Müller. Sie sind eher traurig über den tiefen Benzin und Ölpreis jetzt.
Also ich nehme das jetzt so emotional auf, als da die Kurven angeht bezüglich dem Ölpreis. Ich muss das langfristig anschauen, auch als Politiker langfristig anschauen. Ich gehe davon aus, dass wir eine vorübergehende Besse haben, wo erwartbar war im Zusammenhang auch von der Finanzmarktkrise, wo sicherlich eine der Auslöser war vom rapide Preissturz, der im Juli 2008 passiert ist. Ich kann über die ganze Geschichte nicht glücklich sein, selbstverständlich nicht, weil die Frage ist die, wie wir uns in Zukunft versorgen. Wir haben in den letzten Tagen eine Meldung bekommen, dass sogar die Internationale Energieagentur davor redet, dass der Erdölpeak im Jahr 2020 wird sein. Und ich stelle einfach fest, wir sind auf das überhaupt nicht vorbereitet. Trotzdem, bei den alternativen Energien geht der Weg im Prinzip jetzt einfach weiter. Und das wird wahrscheinlich unabhängig von den Turbulenzen sein.
Aber Öl brauchen wir ja noch eine Weile lang. Also wenn der Preis ein bisschen höher wäre, wäre es dann in dem Fall schon besser. Dann wäre der Peak, was dann irgendwie langsam absieht mit der Förderung, vielleicht ein bisschen weiter raus.
Das ist richtig. Also die Diskussion ist, einzelne Leute, die die Heizung gewechselt haben, haben dann natürlich im Sommer oder im Vorfeld, wo das Ganze so gestiegen ist, schnell mal überlegt, ihre Heizungsart oder eben vielleicht auch ihre Warmwasseraufbereitung etc. zu ändern auf die Zukunft. Dass sie dann für sich den Leuten, die bis jetzt, also den Produzenten von alternativen Anlagen, die bis jetzt in der Schweiz sehr stiefmütterlich behandelt worden sind, auch durch Bundesgesetzgebung, einen Aufwind gegeben haben. Und ich denke, all die dort investiert haben, die werden in den nächsten paar Jahren merken, dass sie dort einen grossen Erfolg werden haben im Vergleich zu den anderen Energieträgern.
Jetzt ist das Thema von der Erwartbarkeit. Man hat oben den Preis so um die 140, 150 gependelt. Das gehört ja vielleicht einmal geht er auf 100, aber darunter sicher nicht. Jetzt ist er unter 50. Haben denn Sie, Geri Müller, mit so einem Absturz gerechnet oder ist das für Sie auch völlig überraschend gekommen?
Es ist überraschend gekommen, aber erst hinterher dann festgestellt, mit was das zusammenhängen tut. Man hat dann die Folgen von der Finanzmarktkrise erst später gemerkt. Also der Zusammenfall hat auch damit etwas zu tun, dass natürlich in gewissen Ländern in der massive Ölpreissteigerung zu einer sofortigen Reduktion vom Ölkonsum geführt hat, insbesondere in den USA. Dort merkt es jede Ölpreisveränderung sofort, weil das Benzin nicht versteuert ist. Im Sommer, also quasi in den Sommerferien von innen, jetzt plötzlich kein Auto fährt, ist fast doppelt so teuer wie vorher. Hat auch dazu geführt, dass die Leute Häuser aufgegeben haben, etc.
Also, wo zu weit im Zug rausgelegen sind.
Wo zu weit rausgelegen sind. Man hat angefangen, Grosskonsumenten von Fahrzeugen auszuwechseln. Also, man hat in gewissen Ländern ganz massiv das gespürt und dann sofort das Verhalten auch geändert.
Jetzt haben Sie vorhin genickt, das ist ja schon ein Teil von einer Analyse von der Gründe, Rolf Hartl. Ist es so? Ist es das gewesen?
Also auf jeden Fall muss man zuerst einmal festhalten, dass eine Ware, die noch bis im Juli da fest umeinanderboten worden ist, nämlich die, dass die Ölpreise nur noch eine Richtung würden kennen, nämlich nach Ruhe, die hat sich widerlegt. Also der Ölpreis wie auch Preise von anderen Rohstoffen und überhaupt der ganze Komplex von diesen Commodities, der lebt in zyklischen Phasen von einem Auf und Ab. Und ich glaube, die ökonomischen Lehrbücher müssen wir jetzt nicht neu schreiben. Also der Ölpreis hat müssen wieder oben runterkommen, einfach deshalb, weil eine Überhitzung stattgefunden hat. Es ist zu viel Geld in das Öl investiert worden. Und die Blase ist jetzt platzt. Und sie ist aber auch deshalb platzt, weil letztlich die fundamentalen Faktoren sich verändert haben. Bis Mitte von diesem Jahr sind alle davon ausgegangen, der Ölkonsum wird steigen und steigen. Und tatsächlich gibt's halt eben doch auch sogenannte Elastizitäten, also eine Situation, wo der höhere Preis eben zum Umdenken bei den Konsumentinnen und Konsumenten führt. Und das hat man festgestellt. Die Spekulationsblase ist parallel dazu geplatzt und jetzt sind wir wieder auf einem Niveau, auf einem einigermaßen akzeptablen Niveau, immer noch höher als in den 90er Jahren. Aber ich glaube, wir dürfen da nicht uns ein X für ein U vormachen. Die heutige Preissituation trägt in einem gewissen Sinn bereits den Keim vom nächsten Aufschwung wieder in sich.
Vom Preis, auf das kommt man gerade. Sie haben jetzt das Wort Spekulation gebraucht und sind einen Haufen Geld reingeflossen. Wie viel haben denn Spekulanten noch Geld zum Sack gezogen? Kann man das überhaupt festlegen?
Das kann man nicht quantifizieren.
Aber sie haben, das ist ja keine Frage.
Sie haben auf jeden Fall, vielleicht gibt es einen Anhaltspunkt, wenn man die Ölpreise anschaut, wo heute gehandelt werden für Lieferungen im Jahr 2017. Das existiert also. Man kann heute Öl kaufen in 9 Jahren.
Man geht davon, es hebt dann auch noch, ja.
Ja, das wird es auf jeden Fall haben. Also Peak Oil oder physische Verknappung wird bis dann sicher noch nicht stattfinden. Aber die Preise für Lieferungen im Jahr 2017, zugegebenermaßen, ist jetzt ein bisschen eine theoretische Annahme, die sind heute genau gleich hoch wie vor einem Jahr. Und das zeigt, dass im ganz, ganz langfristig man eher muss davon ausgehen, dass wir nicht mehr zu Preisen von 10, 20 Dollar, wie man sie eben noch in den 90er Jahren kennt haben, wird es zurückgehen.
Also im Bereich von etwa 100 umeinander, dann 80, 100, so irgendetwas wird es in 10 Jahren, wenn Sie sagen, wie vor einem Jahr.
Das ist die heutige Beurteilung von dem Markt.
Die Rolle der Spekulanten. Können Sie die beurteilen, Gary Müller, oder ist das auch irgendeine Blackbox, wo irgendetwas passiert ist, aber was genau weiss man eigentlich nicht, oder wissen Sie nicht?
Ja, vieles ist sicher eine Blackbox-Geschichte. Das ist bei der Spekulation generell so. Auch die Motivation, die die einzelnen Leute haben, das ist schwierig abzuschätzen. Aber ich würde auch sagen, dass nach internationalen Vergleichen für Literatur kann man sagen, dass vielleicht eine Rate von 15-20% drinnen gelegen ist, die man überschossen hat bei der allgemeinen Anheizung vom Preis selber. Ich gehe davon aus, dass die Luft heute komplett draussen ist, dass dort nicht mehr sehr viel, vielleicht im Cent-Bereich noch spekuliert wird. Aber an und für sich dürfen wir einfach eine Tendenz nicht vergessen, wo das Problem ist. Die eine Tendenz ist die, dass in den Ländern, wo das Öl bevorliegt, das nicht mehr so einfach bergbar ist. Da wird so bleiben. Also die einfachste Ressource quasi ein Loch im Boden machen und dann spritzt das Öl raus, das ist vorbei. Immer mehr Länder setzt man chemische Materialien, aber auch mechanische Mittel, um das Öl loszubringen. Das heisst, es braucht in den nächsten Jahren eine ganz gewaltige Investition. Das ist auch da, wo die IEA überraschenderweise sagt. Sie sagt, der Peak Oil haben wir das nächste Mal im 2020. Das erste Mal, dass sie jetzt etwas sagen, oder? Vor ein paar Tagen. Sofern die Ölwirtschaft massiv investieren wird. Wenn sie nicht investieren tut, ist der Peak Oil früher, weil das Öl immer schwerer abbaubar wird. Und jetzt hat man reagiert. Und zwar schon im Oktober 2007 habe ich Berichte aus der Volksrepublik China, wo eigentlich zu den wachsenden Ölkonsumenten gegolten hat. Und die haben zum Beispiel eine Verordnung rausgelockt, dass sie gesagt haben, in Zukunft sollen wir nur noch Fahrzeuge haben, die 2 Liter konsumieren pro 100 Kilometer. Das ist natürlich ein enormer Markt, 7 Millionen Neueinstellungen von Fahrzeugen pro Jahr. Wenn die das konsequent umsetzen, haben wir demnächst eben auch solche Auto. Also, dort wird, also, man merkt auch, der Markt fährt auf reagieren und merkt, einfach konsumieren den Teufel so ab, das liegt nicht mehr drin.
Also eben, es wird dann Problem geben, auf die kommen, die haben ja sehr hart Ladetöne gehabt mit der Förderung. Da muss man schauen, dass überhaupt der Öl fließt. Ich werde nochmal auf die Zahl von diesen $150 zurückgehen. Wenn wir jetzt eine Rechnung machen, 20% Spekulation weg, dann gibt das 120 ungefähr Grössenordnung. Aber der Preis ist nicht von 150 auf 120 runtergefallen, sondern auf 50 Aber der Verbrauch, das ist im Prozentbereich zurück. Es ist mir eigentlich nicht erklärbar, wie dann der Preis so massiv zusammengehen kann. Da ist irgendetwas passiert, was für mich noch nicht erklärt ist.
Ja, es hat einfach mit der Mechanik von Börsen zu tun, weil Rohöl, wie auch andere Rohstoffe, wird an der Börse gehandelt. Und alles, was an der Börse passiert, das unterliegt halt nicht nur dem Spiel von tatsächlichen Angebot und Nachfrage, sondern hat sehr viel mit Erwartungen zu tun. Und eine von der maßgebenden Erwartungen, wo jetzt der Ölpreis beeinflussen, ist halt die Entwicklung von der allgemeinen Wirtschaft, weil die Energienachfrage ja und insbesondere die Ölnachfrage läuft ja mehr oder weniger parallel mit der Wirtschaft. Und die wirtschaftlichen Aussichten sind schlecht. Und zum ersten Mal dieses Jahr und wahrscheinlich auch das nächste Jahr wird der Ölverbrauch in der Welt zurückgehen.
Aber im Prozentbereich,
oder? Im Prozentbereich, aber und da, aus dem heraus ergibt sich halt die Beurteilung von den Marktteilnehmern, dass dass Investitionen in das zugegebenermaßen kostbare Gut, dass solche Investitionen für Leute, die rein finanztechnisch stehen, argumentieren und handeln, nicht mehr interessant sind. Und in dem Sinn ist es durchaus auch möglich, dass die heutige BS vielleicht genauso überschüsst, wie die OS jetzt, die im Juli aufgehört hat, überschossen hat. Aber kurzfristig möchte ich also auch nicht ausschliessen, dass der Preis noch weiter könnte zurückgehen. Mittel- und langfristig, glaube ich, brauchen wir einen Ölpreis sicher im Minimum von 50, 60 Dollar, um die Investitionen, die wichtig sind, die notwendig sind, damit wir das Öl, das in absolut ausreichendem Maß unter dem Boden vorhanden ist, wirklich dann fördern. Und da reden wir von 1 Milliarde US-Dollar pro Tag. Pro Tag wohlverstanden, wo nötig ist, um die Ölförderung bis zum Jahr 2030 von heute 85 Millionen Fass auf etwa noch 110 bis 115 Millionen Fass können steigern.
Ist dann bei diesen Preisen, die jetzt gelten und die vielleicht absehbarerweise in den nächsten paar Monaten gelten, das Geld um bei den Ölgesellschaften oder auch bei den Ölförderländern, die selber das machen, um die nötigen Investitionen tätig? Oder sind die Preise jetzt tief und die haben schlicht den Stutz nicht mehr, um das zu machen, was sie müssen?
Das kommt ganz auf die einzelne Gesellschaft und auch auf die einzelnen Förderländer drauf an. Noch bis im Juli ist man davon ausgegangen, dass die Kosten für ein neues Fass Öl etwa ein bei 60 bis 70 Dollar liegt. Also wenn die Schwelle nachhaltig unterschritten würde, dann hätte das zur Folge, dass nicht mehr investiert wird. Und das ist jetzt eine von der grossen offenen Fragen innerhalb von der Ölbranche, wie jetzt eben das Investitionsverhalten, nicht nur beim Öl und Gas, aber auch bei den alternativen Energieträgern tatsächlich sich wird ergeben. Eben in den Zeiten von kurzfristig tiefe Ölpreise, obwohl alle wissen, dass mittelfristig die Kurve wieder mal nach oben wird gehen.
Und wenn man es nicht macht, dann ist, sobald der Verbrauch anzieht, kommt die Krise erst recht noch viel schlimmer, als sie in der Sommer war.
Es ist eben ein zeitliches Problem, weil der Investitionsentscheid, den sie heute fällen, bezüglich der Förderung in einem neuen Gebiet oder Investitionen in Raffinerien, der Investitionsentscheid von heute wird erst in 5 bis 7 Jahren wirksam. Dann nämlich, wenn das neue Ölfeld erschlossen wird. Und die grosse Kunst ist dann eben abzuschätzen, wie dann eben der Ölpreis wird sein, wie dann auch die wirtschaftliche Verhältnisse werden sich darstellen. Unter dem Aspekt, hat sich dann die Investition gelohnt oder nicht?
Sie haben vorhin Knick gegeben, Müller. Rechnen Sie denn damit, dass das nächste Mal der Preis wieder hochgeht? Und das tut ja sicher der noch viel mehr überschüsst als den Sommer.
Also wie gesagt, wie es sich im Detail wird entwickeln, wage ich mich jetzt nicht rauszutreten, aber da hat es ganz viele Experten, die da daneben
liegen. Was auch nicht wissen, ja.
Aber ich werde einfach eine andere Kurve beschreiben, die der Hartl beschrieben hat. Sie haben gesagt, es könnte durchaus sein, dass der Verbrauch bis 120 Millionen Fassen sich wieder entwickeln. Ich werde nicht vom Verbrauch reden, ich werde von der Förderung reden. Und ich gehe davon aus, dass wir die Förderung jetzt heute erreicht haben. Das ist etwa bei 85 Millionen Barrel. Die haben wir heute erreicht. Das müssen wir ja noch abwarten. Aber es wird mehr als letztes Jahr sein. Und das ist jetzt auf einer Höhe oben, wo man eine Kuppe macht, wo natürlich prozentual das ein leichter Einbuss ist, da haben sie recht, aber es geht dann umso schneller hinunter. Also man kann ja im Prinzip sagen, wir haben heute etwa 50% von der Reserve verbraucht nach 150 Jahren Konsum. Die Frage ist einfach, wie sich das...
Ich habe den Kopf, aber Sie können noch fertig reden.
Er dürfte da irgendwie andere Theorie dazu sagen. Ich sage einfach da, die Ölfelder, die wir heute kennen und die Ansagen, die gemacht werden, Brasilien, Vorfeld von Brasilien, dann Mexiko etc., das sind alles Angaben, die heute so im Halbjahresrhythmus rauskommen. Vor 30, 40 Jahren sind die in einem Monatenrhythmus rausgekommen, die Exploration, was man dort gefunden hat. Aber ich möchte noch etwas Zweites sagen, was auch wichtig ist. Sie haben von den Investitionen geredet, die in 3 bis 4 Jahren wirksam wäre, wenn die Ölgesellschaft investieren würde. Jetzt passiert aber etwas anderes. Auch die neuen Konstruktionen, Häuser beispielsweise, Wärmebereich, das ist eine Investition für 30 Jahre, wenn man jetzt sich für eine Ölheizung entscheidet. In den letzten Jahren hat sich die Entscheidung ganz klar vom Öl wegbewegt, in irgendeiner anderen Richtung, meistens Gas, jetzt aber zunehmend auch Wärmepumpe. Das heisst, für die nächsten Jahre werden sich zunehmend Konsumenten abmelden von den fossilen Energien. Es gibt jetzt massive Investitionen auch in Frage von der Fahrzeugtechnik. Auch dort gibt es vielleicht dann die Möglichkeit, dass wenn dann wirklich ein Auto da ist, das 2 Liter konsumieren tut, sich verlängere Zeit ganz viele Konsumenten werden abmelden von dem her. Das heisst, dass unter Umständen der Preis nicht so massiv ansteigen, sondern der Demand ungefähr gleich gross ist wie die Offerte selber. Also da könnte nicht durchaus etwas passieren. Aber
das wäre dann eine ziemlich entscheidende Wende in der ganzen Versorgung.
Ja. Also ich denke, darum ist Politik jetzt gefragt. Politik muss sagen, sie kann nicht einfach immer hinten nachrennen, wird jetzt etwas Neues exploriert oder nicht, sondern Politik muss jetzt einfach sagen, man muss den Ölpeak als gegeben anschauen und muss sagen, wir müssen in die erneuerbare Energie gehen. Und wir haben dort ein unglaubliches Potenzial, wo aber jetzt aber auch Geld braucht. Also statt Milliarden investieren ins Ölgeschäft hinein, sage ich Milliarden investieren in Wind, in Sonne, in Geothermie, da wäre jetzt eigentlich angesagt.
Dann ist aber Ihre Vereinigung, Erdölvereinigung, langsam überflüssig, wenn man das macht.
Ja gut, also... Es wird sicher noch ein Titel lang geben. Und zwar einfach deshalb, weil die Ölnachfrage weltweit gesehen, die wird steigen. Und sie wird vor allem deshalb steigen, weil in einem Bereich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die Ölprodukte praktisch nicht können ersetzt werden. Also im grossen Maßstab, das ist der ganze Mobilitäts-, also Transportbereich. Und die grosse Frage ist natürlich dann, in so einem Szenario ist genug Öl rum. Und dort muss ich klar sagen, wir haben nicht das Problem unter dem Boden, weil es ist zwar richtig, dass das ganz einfach förderbare Öl, das ist bekannt, die Erdölförderung wird anspruchsvoller werden, aber wenn man alle vermuteten Ressourcen etwa zusammennimmt, dann kann man sagen, dass wir im Ölbereich etwa heute ein Fünftel von der Wegstrecke geologisch gesehen hinter uns haben. Und die grosse Herausforderung besteht aber eben in dieser Förderung und von dem Öl so, dass wir eben von den 85 Millionen wegen dieser grossen Mobilitätsnachfrage noch weiter die Ölproduktion können steigern, eben auf ein Plateau von, ich sage jetzt mal, 110, 120 Millionen. Und auch in der Vergangenheit muss man klar gesehen, haben sich die Energiesysteme und die Zusammensetzung der Energieträger immer verändert und das wird auch in Zukunft so sein und das Ölzeitalter wird also nicht mangels Öl zu Ende gehen, sondern deshalb, weil Technologie uns neue Lösungen wird gebracht haben. Man muss da dabei halt einfach immer die Fristigkeiten ein bisschen mit berücksichtigen, weil das Auto, das Sie heute bei Ihrem Autohändler abholen, das wird noch in 20, 30 Jahren, vielleicht nicht mehr auf schweizerischen Strassen, aber irgendwo sonst in dieser Welt noch umeinander fahren. Und mit den Heizungen ist es genau gleich. Dabei möchte ich aber auch sagen, es gibt also auch gescheitere Heizungen, die man heute einbauen kann, die ebenfalls auf Ölbasis sind, zum Beispiel auch in Kombination mit erneuerbaren Energieträgern.
Das heisst mit anderen Worten, das Szenario, das der Herr Müller skizziert hat, jetzt auf die alternativen Energien setzen, beim Bewegen, beim Heizen, bei anderen Sachen, das ist gar nicht etwas, das Ihrer Position auf Hartl unbedingt widerspricht, sondern das kann man nebenher machen und es entscheidet sich dann irgendwann einmal, was schlicht günstiger ist, Natur das Öl rausholen und das andere machen, und das gibt letztlich den Entscheid.
Genau, also am Schluss ist nämlich der Markt ist unschlagbar. Und ich würde auch nicht mehr reden in der heutigen Energiewelt von Alternativen und anderen Energien. Wir brauchen nämlich in Zukunft alle ökologisch und wirtschaftlich vernünftige Energieträger. Ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, jetzt auf globaler Ebene gesprochen, dass man da eben die einen marginalisieren mit dem Etikett von Alternativen. Wir brauchen effektiv, um den riesen Energiebedarf, der auf uns zukommt in der Welt, können zu decken, brauchen wir die Entwicklung von allen vernünftigen Energieträgern. Und ich sage das auch deshalb, weil zu den grössten Investoren im Bereich von der alternativen Energieträger in Anführungs- und Schlusszeichen zählen heute nämlich die Ölgesellschaften.
Gut, das werden wir jetzt nicht im Detail anhören. Ganz kurze Frage zum Schluss. Haben Sie das Gefühl, die Schweiz hat mit Ihrer Energiepolitik öffentlich und auch was Private macht auf einem guten Weg?
Also ich glaube, für ein rohstoffarmes Land wie die Schweiz, unser einzige nennenswerte Energieträger ist die Wasserkraft und der grosse Rest noch, wenn wir ja nach wie vor importieren. Also ich glaube, da gibt es nur eine vernünftige Energiepolitik, dass man nämlich nicht alle Eier im gleichen Korb hineinrührt und dass man halt auf alle Energieträger setzt und dass man die Energieversorgung von der Schweiz auf möglichst viele und möglichst breite Schultern verteilen. Und das ist mal Diversifikation von den Energieträgern. Und die zweite Strategie ist natürlich die Energieeffizienz, weil die Zitrone ist vor allem in einem Bereich, nämlich im Gebäudebereich, noch lange nicht ausgeschöpft, im Verkehrsbereich natürlich auch.
Andere Akzent, Gerry Müller.
Da sehe ich absolut das so. Die Effizienz ist für mich der erste Schritt. Energieverschwendung ist eigentlich das Teuerste, was man machen und das Dümmste, was man machen kann. Für das ist das Erdöl beispielsweise viel zu wertvoll für so eine Sache. Dazu sind wir einfach noch nicht fit. Das ist die Aufgabe jetzt auch vom Parlament. Es gibt eine ganze Reihe von Vorstößen, die in dieser Hinsicht lanciert wurden. Ich hoffe sehr, dass man das in der nächsten Zeit macht. Und bei der erneuerbaren Energie, das ist für mich auch ganz klar, ich bin froh, dass das der Hartl vorher gesagt hat. Ich denke, das Potenzial ist schon längst nicht ausgeschöpft. Wir sind gerade an einer Berechnung dran. Wir könnten die 85% von der Heizung vom Warmwasser problemlos solar zu machen. Das wäre auch finanziell kein Problem. Das einzige Problem, das wir dort noch haben, ist ein bisschen der GA-Effekt. Sie zahlen am Anfang ganz viel Geld, wo dann aber jahrelang keine weiteren Investitionen braucht. Dazu müsste es von mir aus gesehen eine Unterstützung geben von Bund, von Kantonen. Ein paar machen das schon, aber das müsste massiv ausgebaut werden. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, wir dürfen ja nicht ganz vergessen, um nochmal erst zum Öl zurückzukommen, Investitionen etc. Es geht nicht allein darum, den Saft allein zu fördern, sondern es geht auch darum, ein extrem grosses Sicherungssystem zu machen in diesen Ländern, dass man zu dem Öl ankommt. Und je mehr man investiert, die Investitionssicherheit braucht, wo man sich verlassen kann auf die Länder. Und die letzten paar Kriege in den Ölländern haben aufgezeigt, dass das immer schwieriger wird. Also da hat es natürlich auch noch ein bisschen moralische Komponenten. Unser Öl ist ja ganz oft mit Blut vermischt. Da wird eine Schwierigkeit sein, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Oder die Konflikte werden noch viel schärfer. Also für mich ist klar, jetzt müssen wir den Weg eingehen für die Erneuerbaren und so lange wie möglich mit dem Öl als Kompensation leben. Das ist für mich klar, um verschiedene Sachen einsetzen.
Da hat es eine Sache, die Sie übereinstimmen, ein paar andere Sachen. Das sind meine ganze Verein, Rolf Hartl, Gerry Müller, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Okay. Das Tagesgespräch über den Ölpreis und was alles damit zusammenhängt. Der Rolf Hartl von der Erdölvereinigung und der Gerry Müller, Grüne und Präsident von der Schweizerischen Energiestiftung, haben beim Emil Lehmann darüber diskutiert.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.